Ja, willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, es ist alles in einem ausgeglichenen Verhältnis. Also die Menge an Kaffee, die reingekommen ist und die auch rausgegangen ist. Nicht, dass gleich das Gerenne losgeht, während wir in der Diskussion sind. Gerade eben haben wir über das Phänomen und die Faszination von Social Media gesprochen. Und im zweiten Panel geht es mehr darum, wo sind denn da so die Anwendungsmöglichkeiten, die Potenziale, die sich bieten, wenn man Social Media benutzt. Und zu diesem Panel begrüße ich diese vier Leute. Als ersten bitte Judith Orland von Oxfam. Mit einem großen Applaus. Hallo, herzlich willkommen. Seit 2008 im Kampagnenbereich tätig von Oxfam. Das heißt, alles, was irgendwie online bekannt gemacht werden kann, das geht über deinen Tisch. Was? Okay, ich wollte es ein bisschen erhöhen, damit die Leute, aber okay. Nein, das ehrt dich, deine Bescheidenheit. Was denn? Da gibt es nichts zu lachen. Einen großen Applaus bitte für Mike Schnorr. Der ist auch hier, der ist verantwortet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Großen Applaus bitte. Hallo. Und Mike Schnorr hat auch ein eigenes Blog, wie wahrscheinlich fast jeder hier, und veröffentlicht Artikel über Public Relations und alles, was dazugehört. Ja. Dann haben wir oben sitzen, noch nicht, aber jetzt gleich, Tim Bartel. Großen Applaus bitte von der Wikia Foundation. Hallo. Ist es richtig, wenn ich sage, dass du einer der ersten Wikipedianer in Deutschland warst?
Das ist richtig. Und seit heute Morgen weiß ich auch, dass ich augenscheinlich ein Volloffenbarer bin. Das habe ich heute Morgen gelernt.
Entschuldigung, das müssen wir kurz.
Ich habe heute Morgen mitgenommen, dass es den Begriff Volloffenbarer gibt für Leute, die sehr viel über sich ins Netz schreiben. Das war in dem Vortrag von Frau Schwaldüren.
Ah, ja, stimmt, Volloffenbarer. Das ist an mir wahrscheinlich ein bisschen vorbeigegangen. Aber ja, interessant. Und nicht nur über dich, sondern auch, ich glaube, du hast auch bei den verschiedenen Broni-Plugs und guten Plugs auch mitgewirkt oder zumindest auch da Sachen offenbart über Leute, die nicht so volloffenbart arbeiten. Auch hier. Und wir haben von nrw.de Andreas Hahn von der Staatskanzlei NRW. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ganz interessant, denn wir haben uns gerade eben noch so privat unterhalten. Der Papst, der ja twittert und man fragt sich, ob der es wirklich persönlich macht. Und du twitterst für das Land NRW.
Für das Land NRW, nicht für die Ministerin.
Nee, nicht für die Ministerin. Aber das ist ja auch interessant, weil das Land NRW ist ja, gut, das sind viele Leute, die das Land NRW ausmachen. Sie alle. Und jetzt wissen Sie, wer für Sie twittert. Ist auch schön, dass man mal ein Gesicht dann dazu hat. Herzlich willkommen. Direkt so die erste Frage, wenn es darum geht, um welche Möglichkeiten die Netze einem so bieten und die Social-Media-Netzwerke. Hat natürlich auch immer was Politisches. Hat sich so die Teilhabe an politischen Prozessen, um mal direkt mit einem schweren Thema anzufangen, hat sich das verändert durch Social Media? Also gerade jetzt, was Kampagnen angeht beispielsweise. Einfach das Mikrofon nehmen.
Kann man schwer so sagen, ob sich das wirklich so verändert hat. Es gibt viele mehr Möglichkeiten. Ich sehe Social Media als einen Informationskanal. Aber ehrlich gesagt, unsere Hauptmitmachpotenzial und unser Hauptmobilisierungspotenzial kommt immer noch von E-Mail. Und das ist auch das, was eigentlich die meisten NGOs sagen. Und wir organisieren ja mal so jedes Jahr eine Konferenz im Rahmen der Republika zur Recampaign, wo sich NGOs treffen und sich austauschen, die Campaigner. Wie können wir eigentlich noch mehr Leute mobilisieren? Und da ist E-Mail immer noch King und schlägt auf jeden Fall Social Media. Social Media an sich, also eben Facebook, muss ich nochmal wieder erwähnen, und eben auch Twitter, die dienen für uns eher so nochmal als Verstärkungskanal, und da erreichen wir vielleicht dann auch nochmal Leute, die wir quasi mit unserem Verteiler jetzt erstmal nicht erreichen, weil wir natürlich die Freunde der Freunde etc. erreichen. Aber das Hauptmobilisierungspotenzial steckt auf jeden Fall in E-Mail. Und auch die großen Organisationen, diese großen Kampagnenplattformen wie Avaaz oder Change etc., die haben vor allen Dingen auf den Aufbau ihres E-Mail-Verteilers gesetzt und sind damit groß geworden und haben damit dann eben Potenzial erreicht. Insofern ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, also für eine Organisation zumindest schwierig zu sagen, dass Social Media an sich so viel verändert hat. Es hat auf jeden Fall bestimmte Dialogmöglichkeiten geschaffen. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall direkter mit Politikern ins Gespräch. Also wir betwittern oft mit Politikern. Das ist irgendwie, sind Möglichkeiten, die wir vorher vielleicht nicht so hatten. Die sind dann irgendwie anders passiert. Das ist dann öffentlicher, als eben das vielleicht vorher passiert ist, etc.
Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht könntest du kurz erklären, was Oxfam eigentlich genau macht, weil das habe ich jetzt gar nicht erwähnt und ich bin mir nicht sicher, ob jeder das weiß, der hier sitzt.
Ja, gut. Also Oxfam ist eine internationale Hilfsorganisation eigentlich, eine entwicklungspolitische. Die wurde 1942 in Oxford gegründet, deshalb halt auch der Name, hat letztes Jahr eben den 70. Geburtstag gefeiert und besteht momentan aus einem Netzwerk aus 17 nationalen Oxfams. Also in 17 verschiedenen Ländern gibt es Oxfam-Organisationen. Und unser Ziel ist die Abschaffung von Armut oder beziehungsweise unser Motto ist eine gerechte Welt ohne Armut. Und da setzen wir uns dafür ein, dass eben bestimmte politische Rahmenbedingungen geändert werden, damit eben weniger Armut auf der Welt herrscht. Und dafür machen wir, genau, unsere Schwerpunkte sind Nothilfe einerseits, Projekte natürlich, also Entwicklungszusammenarbeit und eben Kampagnen, damit eben politische Rahmenbedingungen sich verändern.
Andreas Hahn hat sich schon das Mikrofon geschnappt. Ja, bitte.
Ja, weil ich glaube, dass die Frage pauschal nicht zu beantworten ist, ob Social Media jetzt grundsätzlich zu mehr politischer Involviertheit geführt hat. Das ist vollkommen themenabhängig, glaube ich. Also das hat man zum Beispiel vor 2 Jahren gesehen beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wo sehr, sehr intensiv über soziale Medien, wo ich jetzt mal jedes Instrument eigentlich dazu zähle, sehr intensiv genutzt wurden und auch dadurch extrem wahrgenommen wurden. Das ist sicherlich für ACTA der Fall, aber wenn es um die eine Weltstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen geht, dann ist das Mobilisierungspotenzial doch ein bisschen geringer, wenn ich das mal so sagen darf, was mit Zielgruppen zu tun hat, mit Netzaffinität. Und insofern, glaube ich, muss man das immer von Fall zu Fall beurteilen.
Das heißt, man kann jetzt auch nicht so generell sagen, so wie wir es gerade eben hatten, auch in der Keynote und in der ersten Diskussion, das ist so ein Verlust an demokratisierter Öffentlichkeit gibt, weil es privatisiert wird. Das ist eben einer von vielen Kanälen. Und nicht nur Facebook, sondern auch Google+ und Twitter und alle anderen sozialen Netzwerke, die es gibt. Das sollte eben nicht, der Eindruck kam auf, dass wir über Facebook reden, aber ich glaube, Facebook gilt für stellvertretend für alles, wie Tempo gilt für jedes Taschentuch. Das nur zum Klarstellen.
Ja. Also ich glaube halt schon, gerade wo du den Jugendmedienschutzstaatsvertrag ansprichst oder auch ACTA, dass es einfach dazu geführt hat, dass viele Leute einfach politischer geworden sind, die einfach vorher gar nicht den Bezug dazu gehabt hätten, weil die zumindest sonst keinen Politikbezug hatten. Aber das ist jetzt ihre Lebenswirklichkeit, die angegriffen wird. Dann engagiert man sich dagegen und ein gewisser Prozentteil bleibt dann einfach hängen, weil ihm auffällt, dass es ganz sinnvoll ist, sich da einzubringen.
Ganz kurz, hat aber mit dem Thema zu tun und nicht mit der Tatsache, dass es soziale Medien gibt. Ne? Also soziale Medien sind vielleicht zu einem Thema an sich geworden. Und das führt natürlich dadurch dazu, dass es andere Personenkreise gibt, die auf einmal entdecken, oh, das ist etwas, was offensichtlich politisch ist und dafür muss ich mich einsetzen, dafür will ich mich stark machen, dafür gehe ich auf die Straße, was im Zweifel ja im Prinzip eigentlich eine Kampagne bei Social Media auch schon sein kann, wobei auf die Straße gehen dadurch ja nicht ausgeschlossen ist.
Wenn ich es richtig verstehe, ist es tatsächlich so, dann ja, themenabhängig in dem Sinn, dass das wirklich was mit mir zu tun hat und nicht irgendeine Steuererhöhung für mittelständische Unternehmen. Damit habe ich ja so jetzt erstmal konkret nicht viel am Hut, interessiert mich also nicht.
Also den Hashtag habe ich einfach noch nicht gesehen.
Ist auch zu lang.
Ja.
Das sind 140 Zeilen voll. Das heißt, ob wir politischer werden oder unpolitisch sind oder bleiben, hängt viel weniger von der Art und Weise ab, wie man und welche Kanäle man benutzt, sondern eher davon, um welche Themen es geht.
Habe ich ja
Frage
gesagt.
Frage an alle vier.
Wenn ich mal kurz einhaken darf, Themen sind definitiv wichtig, denn letzten Endes ist es die Botschaft, die zählt, was im Geiste diesen Funken entzündet. Und jetzt bitte nicht an Inception denken. Jede Aktivität, die im Netz über Multiplikatoren kommt, das hatten wir eben, die gewinnt an Reichweite. Wenn man Kommunikation nur so betreibt, zu politischen oder wirtschaftlichen Themen, egal welche, aber keiner greift es auf, dann wird es versanden. Hierzu haben wir natürlich in Deutschland jetzt diese E-Petition, bitte korrigieren, Online-Petition, da wo natürlich ein gewaltiger, ich sag's mal so, Apparat dahinter steht, wenn Menschen sich von einem Thema begeistern lassen und dann sagen sie, ja, ich bin dagegen oder dafür, je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte, und dann geht es letzten Endes in die Medien, die berichten darüber, es multipliziert sich noch mehr, sodass auch diejenigen, die jetzt nicht, wie wir hier alle, denke ich mal, mit Twitter sich auseinandersetzen oder mit Facebook, sondern in Anführungszeichen meine Mutter oder meine Großmutter, die werden dann erst über klassische Medien erreicht, wenn dann das Thema Leistungsschutzrecht thematisiert wird oder meinetwegen ACTA und Konsorten. Und das ist dann der Moment, wo die sagen, ah, Petition finde ich interessant. Aber die sagen dann, wo kann ich unterschreiben? Und da ist ein Medienbruch drin.
Heißt aber doch, dadurch, dass man Social Media benutzt, welches Plattform auch immer, dass man schon dafür sorgen kann, das an die Leute wieder zu bringen, dass diese, dieses blöde Wort der Politikverdrossenheit, dass man dagegen arbeitet, dass man dagegen angeht. Wie ist es denn bei Oxfam? Merkt man das, dass die Leute engagierter sind als vielleicht noch vor 10 Jahren, dadurch, dass es da eben diese anderen Kanäle gibt?
Also ich weiß nicht, ich persönlich finde, dass viele Menschen sich engagieren. So. Und insofern finde ich, jetzt gibt es kein mehr oder kein weniger. Es gibt vielleicht haben sich die Zielgruppen ein bisschen geändert oder vielleicht gibt es andere Gruppen innerhalb der Bevölkerung, die sich mehr engagieren und andere weniger. Aber ich finde, ganz generell, glaube ich, sprechen wir wahrscheinlich meistens immer noch von einer 40-50-prozentigen schweigenden Mehrheit, die einfach gar nicht, obwohl die vielleicht im Netz unterwegs ist und auf Amazon und hier und da, aber trotzdem einfach sich politisch nicht engagiert. Und das werden wir oder auch die Zivilgesellschaft nicht unbedingt ändern. Gleichzeitig gibt es halt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Also es gibt auf jeden Fall auch so einen Kanal zurück zu uns. Das heißt also, wir können auch Themen aufgreifen, die aus unserer Community kommen. Das ist auch schön. Das heißt also eben dieses Zuhören, dieses Element des Zuhörens, was eigentlich auch Social Media ein Stück weit auszeichnet und das Element des Dialogs, ist natürlich auch eine Chance für Organisationen. Einfach gerade für Mitgliedsorganisationen, die sich oft beklagen, dass ihre Mitglieder ihnen weglaufen. Und da ist das eine Möglichkeit, einfach nochmal mehr zu wissen, okay, bereite ich meine Themen überhaupt gut auf? Ist meine Botschaft so, wie ich sie vermittle, passt die noch so? Oder muss ich die irgendwie anders vermitteln? Aber letztendlich, für mich ist Social Media ist es auch ein Tool. Also,
das Interessante ist ja, das ist ein Tool, das jeder benutzen kann.
Ganz genau, und das ist ja auch das Schöne, aber gleichzeitig benutzt es halt trotzdem nicht jeder. Also jetzt abgesehen vielleicht von Facebook, Twitter finde ich persönlich viel, viel interessanter und auch viel effektiver, aber benutzen jetzt gar nicht so viele. Also vor allen Dingen zum Beispiel im Vergleich, wir sind ja ein internationaler Verbund, unsere englischen und amerikanischen Kollegen, die machen viel, viel mehr auf Twitter und da sind auch viel, viel mehr Mitarbeiter auf Twitter etc. Das ist einfach ein viel größeres Netzwerk und hat dann natürlich auch mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme. In Deutschland ist es halt ein bisschen kleiner, ein bisschen nerdiger, ein bisschen netzaffiner. Da kommen unsere Themen oft natürlich nicht drin vor. Also Leistungsschutzrecht ist wichtig, so, aber das ist jetzt nicht unser Thema so an sich.
Interessant, nerdiger, und alle sitzen hier mit Brille, außer dir. Die Frage ist natürlich, wenn es ein Tool ist, was jeder benutzen kann, braucht man da noch NGOs, die das alles so bündeln? Weil wenn ich selbst meine Kampagne starten kann und einen Gefällt-mir-Button draufklicken kann, dann ist doch die Arbeit, das Organisieren, was früher NGOs gemacht haben, doch dann komplett aus der Hand genommen, oder nicht?
Ja, also ich sehe das ein bisschen anders natürlich, weil ich glaube nicht, dass es nur ums Organisieren geht und NGOs haben ja auch jetzt nicht nur die Funktion, Sachen zu organisieren, sondern es gibt ja auch sehr viel Fachwissen und Beschäftigung mit dem Thema etc. Also deshalb zum Beispiel Avaaz oder Change.org etc., das sind Kampagnenplattformen, die machen eine Kampagne irgendwie jeden Tag zum anderen Thema. Und die holen sich auch oft den Rat und den Input von NGOs mit rein und arbeiten mit denen eng zusammen, weil sie natürlich nicht so tief im Thema stecken. Das heißt also, für NGOs haben auch einfach eine andere Berechtigung in der Hinsicht natürlich.
Du wolltest eben noch was sagen, hatte ich den Eindruck? Nein?
Ja, wäre jetzt aber wieder vom Thema ablenken.
Ach so. Aber das macht ja nichts. Wir können ja auch wild springen.
Ja, vielleicht, also erstens, um die vielleicht doch auf diesen Punkt noch einzugehen, glaube ich auch nicht. Also es hängt immer davon ab, wie hoch das Mobilisierungspotenzial auch in Organisationen im Hintergrund tatsächlich ist. Also wie schaffe ich es, wirklich ein Thema, eine Botschaft auf die Straße zu bringen? Wie gut bin ich organisiert? Das schaffe ich nicht immer unbedingt alleine. Und dann auch da, Verzeihung, diese Leier, auch da hängt es dann immer wieder von einem Thema ab. Also der Name habe ich jetzt vergessen, die Aufschrei-Kampagne gestartet hat, die hat das letztendlich alleine gemacht mit einem Blog-Eintrag und einem Hashtag. Also da hat es dann offensichtlich keine NGO für gebraucht. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das und brauche ich dann nicht doch wieder eine NGO, um das Ganze in Strukturen zu bringen, wirklich Veränderungsprozesse auszulösen? Das schafft dann wahrscheinlich eine einzelne Person und das schafft die Twitter-Kampagne wahrscheinlich nicht. Aber sie kann auslösen, definitiv. Im Übrigen, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ist aber nur eine Vermutung. Ich bin gespannt, wie das hier auch auf dem Podium eingeschätzt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Twitter, aber es ist nur ein Gefühl, ein politischeres Medium ist als Facebook. Facebook wird, wie ich finde, also wenn ich allein mal sehe, was bei uns auf der Fanpage passiert und wozu Feedback tatsächlich erfolgt, und dann sehe ich, dann ist es definitiv viel höher, wenn ich den Leuten ein frohes neues Jahr wünsche, als wenn ich darüber informiere, dass Inklusion auf den Weg gebracht wird. Da ist eine ganz andere Form der Involviertheit, eine ganz andere Form der unterschwelligen Reaktion. Bei Twitter habe ich aber das Gefühl, sind viel mehr Leute unterwegs, die wirklich auch selber politische Themen am Herzen haben. Es kann aber auch sein, dass das einfach nur so ein Closed Shop ist, in dem ich mich da bewege oder in dem wir uns bewegen, dass das so von mir wahrgenommen wird. Aber das würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie da hier so die Einschätzung ist.
Seht ihr das auch so?
Also ich kann dem durchaus beipflichten. Es liegt vielleicht auch eher daran, weil Facebook dort natürlich die Bedingung hat, man muss sich für ein Thema oder eine Organisation auch wirklich interessieren. Bei Twitter ist es eher so ein Free Flow. Das heißt, wenn ich was sagen möchte, Hashtag rein und raus damit oder eine Antwort auf die offizielle Seite von der den offiziellen Account, und dann läuft das. Und ich diskutiere dann mit anderen Leuten, die auch auf den Hashtag, unseren hier SCD3, da kann man einfach mitdiskutieren, und da muss man jetzt nicht offiziell der Fan in Facebook werden, um dabei zu sein. Das ist bei Twitter auf dem politischen Wege, aber auch zu anderen Themen wesentlich freier, schneller und agiler, meiner Meinung nach.
Das klingt ein bisschen unverbindlicher. Also man muss
durchaus, vor allen Dingen, weil bei Facebook ist natürlich eher die Hürde mit Daten angeben, registrieren. Bei Twitter brauche ich quasi nur eine E-Mail-Adresse, ein Pseudonym oder meinen Klarnamen, wie ich auch immer das machen möchte. Und ich kann loslegen, ich muss den Leuten folgen. Es besteht ja keine gegenseitige Folgepflicht. Das hatte ja Facebook erst im Nachhinein vor, bitte korrigieren, 2 Jahren oder sowas mit diesem Abonnieren eingeführt. Dieses freie System finde ich persönlich auch charmanter. Deswegen bin ich auch eher bei Twitter als jetzt bei Facebook, weil persönlich sehe ich da eher so einen Zwang. Ich muss sagen, mir gefällt etwas, um in den Dialog zu treten. Manchmal gefällt es mir nicht, aber ich möchte gerne dabei sein.
Tim, und dann?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube auch, dass es strukturbedingt ist. Ich kann mich natürlich sehr einfach auf Twitter sehr schnell vernetzen. Ich bin direkt in der Filterbubble drin, das heißt, ich lese das zu dem Thema, was die anderen schreiben. Auf Facebook ist es viel schwieriger, mich da zu finden. Ich müsste eine Gruppe gründen, ich müsste Leute einladen. Also ich glaube, dass das strukturbedingt ist. Ich glaube nicht, dass es ein Unterschied allgemein an der Nutzerschaft ist.
Genau, also ich hab mich ja sowieso schon geoutet als Twitter-Fan, und Facebook mag ich persönlich jetzt nicht so, aber gleichzeitig ist es auf jeden Fall für unsere Unterstützer eine Möglichkeit, auch nochmal zu zeigen, sich als Community mehr zu fühlen. Das kann man halt bei Twitter schwieriger. Da hat man nicht so diesen Community-Sense vielleicht, wenn man einen Hashtag, ist ja nicht eine Community rund um einen Hashtag oder so. Also das ist so ein bisschen schwieriger, und das bietet Facebook natürlich mehr. Und bei Google Plus wissen wir es halt überhaupt noch gar nicht, wie eigentlich da die Kultur ist und was wir da eigentlich machen sollen. Die meisten machen da das Gleiche, was sie auf Facebook tun, aber mit weniger Resonanz, weil das einfach noch nicht, da hat sich noch keine Kultur entwickelt, da hat sich noch kein Umgang auch entwickelt. so ein bisschen.
Interessant ist ja tatsächlich, es gibt ja dieses Stichwort Agenda Setting und das ist ja mit dem Hashtag Aufschrei, genau das ist ja eigentlich passiert. Es wurde... Ja, nee, das, ich überlege auch gerade, das stimmt gar nicht so, weil vorher war ja schon was anderes, aber das ist trotzdem dann diese Resonanz über den Artikel, dass die dann aber wieder so aufgenommen worden ist, hat sich doch gegenseitig dann sehr, sehr befeuert. Was twittert eigentlich das Land NRW so? Wo wir gerade davon sprechen. Es ist so nach dem Motto, oh, schon wieder ein Opel-Werk dicht gemacht und der Kaffee ist auch alle. Oder ist es... Ja, man muss es ja irgendwie personalisieren.
Gute, sehr, sehr gute Frage. Also vielleicht um dieser damit aufzuräumen zu glauben, dass dahinter jetzt das Riesenimperium steht. Nein, das sind zwei Leute, die sich dieses Mediums annehmen, die sich also Gedanken darüber machen, wie können wir das Medium nutzen, um tatsächlich dem Informationsauftrag, den man als Landesregierung ja hat, oder in dem Fall die Staatskanzlei hat, irgendwie gerecht zu werden. Und da gehört es dann in der Tat zu, so ein Instrument in den eigentlichen normalen Tagesablauf, der durch viele andere Dinge bestimmt ist, irgendwie zu integrieren. Soll jetzt hier keine Entschuldigung dafür sein, dass man in der Tat nicht wirklich täglich twittert, aber man schaut sich die Informationen an, von denen man glaubt, haben sie irgendeine Alltagsrelevanz, die jetzt in der Tat nicht unbedingt nur über das 8. Schulrechtsänderungsgesetz geht oder in der Tat über, ja gut, wahrscheinlich ist die neue Haushaltsaufstellung durchaus alltagsrelevant. Aber es geht eher um die Frage, wo sind jetzt Informationen, wie zum Beispiel, wir starten im Mai ein Zukunftsforum digitale Bürgerbeteiligung zu Open Government. Meldet euch doch an oder hier könnt ihr euch die Agenda anschauen oder das Programm anschauen. Eher solche Dinge. Also wozu wir sicherlich noch nicht aufgestellt sind, ist über dieses Instrument tatsächlich politische Diskussionen zu führen. Alles, was so reinkommt an Fragen, nehmen wir immer auf, das geben wir auch immer in die entsprechenden Abteilungen mit der Bitte, gib mal ganz schnell eine Antwort, aber dass wir in der Lage wären, sofort hin und her zu kommunizieren und wirklich zu sagen, so sieht's aus und nicht anders, beziehungsweise darüber müssen wir mal an anderer Stelle debattieren, das ist noch nicht möglich. Aber wir versuchen, das aufzubauen. Wir versuchen überhaupt Twitter, Facebook, Social Media als Service zu begreifen. Das müssen wir aber auch erstmal lernen in so Strukturen. Die Verwaltung ist da durchaus komplex. Sich aber wirklich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich so zum Beispiel ein Social Media Management für die gesamte Landesverwaltung installieren? Also dass es eben nicht nur die Staatskanzlei ist, die twittert, sondern auch das Schulministerium oder das Wissenschaftsministerium, was es im Übrigen schon tut. Aber wie geht man dann in der Tat mit dieser, wenn man die Büchse der Pandora hier geöffnet hat, wie geht man dann damit um? Also man kann sich per Telefon an das Land wenden, man kann sich per Mail an das Land wenden, man kann sich per Post an das Land wenden und sie kriegen darauf eine Antwort. Dann stelle ich natürlich die Frage in so einem Betrieb wie der Landesverwaltung, wieso dann eigentlich nicht per Twitter und wieso nicht per Facebook und wieso können wir dazu nicht feste Strukturen schaffen und Prozesse schaffen? Und da sind wir gerade dabei, das zu erarbeiten. Wird sicherlich nicht von heute auf morgen passieren, aber das ist so das große Ziel, was wir haben.
Ändert sich durch eben diese weitere Möglichkeit, Social Media, die Politik oder nur die Politikvermittlung?
Das ist für mich jetzt schwer zu beantworten, einfach weil ich das für die einzelnen handelnden Akteure nicht beantworten kann. Ich bin kein Politiker, aber was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass man dass durchaus Themenbereiche hineinschwappen in so eine Verwaltungsbehörde, die man vielleicht vorher so nicht auf der Agenda hatte. Also was wir eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben, das war vor knapp 2 Jahren, haben wir auf nrw.de einfach mal dazu aufgerufen, über den damals aktuellen Haushaltsentwurf zu diskutieren. Ganz, ganz einfach gemacht. Da haben wir uns noch überhaupt nicht wirklich über Konsultationsplattformen unterhalten, sondern einfach nur darüber, wie kann man jetzt auf nrw.de online für alle sichtbar eine Möglichkeit schaffen, diesen Haushaltsentwurf zu kommentieren. Wir haben einfach mal wirklich ins Blaue hinein so eine Aktion gestartet mit Kommentarmöglichkeiten auf der Website liken und am Ende dann so ein kruder Modus, das würden wir, glaube ich, heute auch nicht mehr machen, mit die 10 bestbewährten Fragen werden dann auch tatsächlich beantwortet. Wie gesagt, würden wir heute, glaube ich, ein bisschen anders machen, aber die Leute haben zu allen möglichen Sachen Fragen gestellt, die Dinge kommentiert, nur nicht zum Haushalt. Das war ganz interessant zu sehen, also dass man offensichtlich, wenn man sowas irgendwie so breit öffnet, mit allem Möglichen rechnen muss. Und was da total auf der Agenda gelandet ist, war die Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle.
Das ist ein wichtiges Thema.
Und hat in der Tat dazu geführt, dass auf politischer Ebene das Thema intensiver und breiter diskutiert wurde.
Also verändert sich die Politik tatsächlich.
Zum Beispiel.
Durch Social Media. Bedeutet ja, würde das schon unter E-Partizipation fallen?
Das ist eine Definitionsfrage. Ich halte das durchaus für eine Möglichkeit, sich zu beteiligen.
Weil es ja so, dass die Verwaltung, die politische Verwaltung sich auch weiter öffnen will, damit der Bürger noch mehr mitmachen kann. Man muss ja auch Informationen haben. Was kommt denn da so auf uns zu noch? Also ich meine, mehr Informationen bedeutet ja auch, wenn man da mitreden will, dass man sich im besten Fall eben auch durch einen Wust an Daten arbeitet, damit man eine Meinung abgeben kann. Oder wird das einfacher werden oder nicht?
Ja, das ist die Kernfrage. Ich glaube ja sowieso, dass wir bei dem ganzen Thema Open Government vor allen Dingen bei der Kommunikation anfangen müssen. Jetzt mal bei allen Strukturen und Prozessen, die es sicherlich braucht, um Beteiligung zu ermöglichen, müssen wir, glaube ich, früher anfangen zu kommunizieren und vor allen Dingen breiter zu kommunizieren. Da wird immer von dieser Hohlschuld des Bürgers gesprochen. Gerade die sozialen Medien können dazu beitragen, mehr zu bringen an Informationen. Und deswegen finde ich das übrigens auch gut, dass es soziale Medien gibt, damit ich das mal hier klarstellen kann. Da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen, einiges, was wir erarbeiten müssen innerhalb dieser Projektgruppe Open Government, die seit vergangenem Jahr tagt im Übrigen. Die versucht wirklich zwischen den Ressorts einen Konsens herzustellen, welche Prozesse der Beteiligung man tatsächlich schaffen kann, mit welchen Datensätzen man tatsächlich offen an die nach draußen gehen kann, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es gibt. All das soll dann Ende Mai auf dem Zukunftsforum präsentiert werden und dann mit interessierten Bürgern diskutiert werden.
Wird denn auch zum Beispiel überlegt, sowas wie mit der Wikia Foundation zusammenzuarbeiten? Gibt es da Kontakte? Weil wenn es darum geht, Informationen aufzubereiten und auch zu redigieren und zu gucken, wo kommt was her, da ist doch die Wikia Foundation prädestiniert für, oder nicht?
Gibt's noch nicht.
Nee, gibt's noch nicht. Ich muss ganz kurz den Schnitt machen und die Erklärung machen. Es gibt einmal die Wikimedia Foundation, das ist der Träger, der hinter der Wikipedia steckt, gemeinnützig finanziert, und Wikia, das ist eine normale kommerzielle Firma, wobei ich mit beiden was zu tun habe.
Ja gut, da habe ich es auch, das tut mir leid.
Genau, das heißt also, in dem Fall wäre wahrscheinlich eher die Wikimedia Foundation
richtig
interessant. Das wäre jetzt ein sehr größerer Ansatz. Man könnte zwar natürlich auf jeden Fall sich mal mit dem Wikimedia Deutschland zusammensetzen, aber grundsätzlich sind wir natürlich eher daran interessiert, globale Themen anzustoßen. Also es wäre jetzt schon recht speziell. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass es da einige Sachen gibt, wo wir zusammen drüber reden können.
Wo du gerade das Mikrofon hast und wo wir über die Daten vom Land sprechen, das ist Quantified Land im Grunde. Das ist gerade ein Begriff, den ich entwickelt habe. Nein. Um überzuleiten zum Quantified Self, das steht bei dir unter dem Namen. Vielleicht könntest du kurz erklären, was das bedeutet. Ich glaube, du bist so ein richtiger Jäger und Sammler, alte Schule.
Ja, das ist richtig, wobei ich nicht weiß, ob das für die Mehrheit der Quantified Selfler unbedingt gilt. Also Quantified Self heißt im Grunde nichts anderes, als dass man Daten, persönliche Daten über sich selbst erfasst und versucht auszuwerten. Das hat man auch früher gemacht, man hat sich auch früher auf die Waage gestellt und hat das irgendwo versucht, seinen Gewichtsverlauf nachzuvollziehen. Heute ist es halt alles viel einfacher, weil es alle möglichen kleinen Devices gibt und Gadgets gibt, die man mit sich rumtragen kann. Ich habe hier so einen Schrittzähler dabei, dann weiß ich halt, wie viele Schritte ich gegangen bin, wie viele Treppen ich gegangen bin, was auch immer. Und das kann man halt alles wunderbar automatisch auswerten, und die meisten Quantified Selfler tun das tatsächlich, weil sie aus so einer Feedback-Schleife über sich selbst einfach mehr herausfinden wollen und wollen einfach herausfinden, was tut mir gut, was tut mir schlecht, welche Auswirkungen hat das, wenn ich bestimmte Sachen mache, und versuchen dann tatsächlich ihr Verhalten anzupassen. Das ist bei mir nicht unbedingt der Fall. Ich mache es eigentlich tatsächlich eher, um mehr über mich herauszufinden, ohne dass ich das großartig ändern will. Ich will halt einfach verstehen, wie so Sachen funktionieren. Und tatsächlich tracke ich eine ganze Menge Sachen. Das ist beispielsweise der Schrittzähler. Ich tracke meinen Blutdruck, mein Gewicht natürlich auch und aggregiere die Daten dann entsprechend zusammen, und das nimmt dann solche Auswirkungen an, einfach weil es mich interessiert, dass ich Sachen mache, wie beispielsweise meinen Blutzuckergehalt messen, obwohl ich kein Diabetiker bin oder was auch immer oder nicht krank bin, aber es interessiert mich halt einfach, was es für Auswirkungen hat.
Und interessiert bestimmt auch die Krankenkasse, oder? Also ich meine, die freuen sich doch, glaube ich, oder nicht?
Davon gehe ich aus. wir hatten ja so diese Kritik am ersten Panel, dass wir hauptsächlich auf die negativen Seiten eingehen, und vermutlich bezieht sich das natürlich auch darauf. Natürlich ist das gefährlich, wenn man solche Daten erhebt. Wenn man eine Vielzahl von diesen Daten hat und die öffentlich zugänglich sind, dann weckt das natürlich Begehren bei vielen Leuten. Persönlich bin ich, also ich mache mir natürlich Gedanken darum, ich bin allerdings eigentlich mehr der Freund, mir erstmal über die Chancen Gedanken zu machen, bevor ich dann nur über die Risiken rede. Aber wenn wir auf die Risiken zu sprechen kommen, ich habe schon gesagt, ich bin ein Volloffenbarer oder zumindest ein Vieloffenbarer. Man findet sehr viele Daten über mich. Ich schreibe auch mal mein Gewicht ins Netz, aber ich würde jetzt beispielsweise nicht täglich meinen Blutdruck ins Netz posten. Also mir ist schon sehr bewusst, was ich ins Netz stelle. Und das kann ich natürlich auch nur jedem sagen, dass er selbst darauf achten muss, welche Daten er von sich erfasst und vor allem welchen Anbietern er die anvertraut.
Da wollte ich gerade fragen, wo ist dann die Schnittstelle zu Social Media? Also sind das andere Leute, die ihre Sachen tracken und mit denen du dann auch so, Stichwort Gamification, in Wettbewerb trittst und guckst, wer hat am meisten Schlaf letzte Nacht gehabt oder im vergangenen Monat? Ja, auch das wird gemessen.
Das ist richtig, das messe ich natürlich auch.
Bitte.
Also grundsätzlich schon ein wichtiger Bestandteil und auch einer der Gründe, warum man Daten, auch private Daten überhaupt teilt, sei es nun anonymisiert oder nicht, um das einfach mit anderen vergleichen zu können, um einfach zu sehen, wie ist es bei anderen, ist es bei mir jetzt irgendwie besonders, und aus diesem Grund ist es halt gerade auch in der Quantified Self-Bewegung so, dass es halt regelmäßige Treffen gibt, wo man sich halt einfach mit anderen darüber austauscht. Was machen die, haben die eine bestimmte Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu erfassen, was können wir daraus lernen? Und dann ist tatsächlich natürlich der Sinn, dann irgendwelche Sachen rauszufinden. Tut mir das jetzt gut, was ich esse? Hat das Auswirkungen auf meinen Schlafrhythmus? Wenn ich insgesamt weniger wiege, habe ich mich besser gefühlt im letzten Jahr? Das sind so Sachen, die man, wo man eigentlich so eine gewisse Vorstellung hat. Ach, das weiß man ja. Wenn man viel Alkohol trinkt, dann schläft man schlechter, was auch immer, keine Ahnung. Aber das, was man glaubt zu wissen, ist oft nicht das, was tatsächlich der Fall ist. Und wenn man diese Daten zur Verfügung hat und sich selbst anschaut, dann findet man dann oft recht interessante Zusammenhänge.
Was hast du gelernt über dich?
Also ich weiß halt zum Beispiel, dass wenn ich, also das war ein Beispiel, das jetzt liegt nah, aber wenn ich viel Alkohol trinke, dann schlafe ich schlecht und unruhig. Wenn ich, nein, das ist jetzt, das ist so ein No-Brainer, aber nein, aber ich kann das halt nachweisen. Nein.
Gut.
Nein, also was bei mir der Fall ist, das habe ich noch nicht mit meinem Arzt besprochen, das ist eine Sache, die ich mal rausfinden müsste. Ich habe ziemlich stark oder ziemlich viel, nicht ziemlich stark, ziemlich viel abgenommen, bewusst. Und seitdem ich das getan habe, habe ich einen höheren Blutdruck. Das ist eine Sache, die habe ich festgestellt. Ich weiß, je weniger ich wiege augenscheinlich, desto höher ist mein Blutdruck. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber das ist eine Sache, da könnte ich jetzt tatsächlich zu einem Arzt gehen und mal mit dem drüber reden, warum das überhaupt ist und ob er mir sagen kann, ob das schlecht ist oder was ich dagegen tun kann oder was auch immer.
Es ist ja eigentlich wie Tagebuch führen, nur mit erweiterten Mitteln, oder?
Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich das mache. Das ist halt tatsächlich so eine Art Tagebuch und Fotoalbum, also anstatt dieser persönlichen Daten ist immer die Frage, wo man die Grenze zieht, mache ich halt andere Sachen. Ich tracke beispielsweise, an welchen Orten ich bin, dass ich jetzt hier im Komet bin. Und tatsächlich benutze ich das als Tagebuchfunktion. Ich habe so eine App, die sagt mir, was habe ich vor einem Jahr für Sachen auf Twitter gepostet, auf Facebook gepostet, welche Bilder habe ich veröffentlicht, an welchen Orten war ich oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Und das sind einfach Sachen, in die gucke ich ab und an rein. Ich gucke rein, wenn ich meine Steuererklärung mache, auch dann ist es hilfreich. Aber auch tatsächlich, um mich an Sachen zu erinnern, weil vor 10 Jahren habe ich die Sachen halt anders empfunden. Und wenn ich das entsprechend nachschauen kann, dann finde ich das recht wertvoll.
Gibt es für dich eine Grenze an Sachen, die du da nicht veröffentlichen würdest?
Es gibt jede Menge Sachen, die ich nicht veröffentlichen würde, auch welche, die ich tracke. Also gerade zum Beispiel sowas wie Blutdruck muss ich nicht unbedingt im Netz haben, wo es dann jeder abgreifen könnte. Mhm. Es gibt auch andere private Sachen, die ich nicht veröffentliche. Also die Sachen, die ich veröffentliche, da ist mir schon sehr bewusst, was ich da ins Netz poste. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem mehr sein, als viele andere machen.
Ja. Mike, das ist ja sehr umfangreich, was, was Tim alles postet. Du bist Pressesprecher und führst einen Blog. Und wenn man Pressesprecher ist, vor allem für einen Verband, der sich mit digitalen Medien beschäftigt, gehört es dann zum Job dazu, dass man auch so ja, zeigt, ich gehe auch in dem Medium um und ich kenne mich damit aus und ich rede nicht nur drüber, sondern ich mache da auch Sachen, oder ist es eigentlich egal? Und weiter, wird von dir auch erwartet, dass du im Grunde ja, das so benutzt, vielleicht auch so wie Tim benutzt, dass du zeigst, wie sehr du da drin steckst, indem du eben auch deine Schritte zählst und alles andere.
Wenn ich das jetzt mal von einer rein beruflichen Perspektive betrachte, jemand, der in der Kommunikation tätig ist, der sollte sich dieser Infrastruktur, die Social Media bietet, sehr wohl bewusst sein. Ob es jetzt in der Organisation oder im Unternehmen angewandt wird, ist eine andere Sache, als wenn ich das jetzt selbst mache. Das heißt, ich muss mich schon irgendwie damit auskennen. Das heißt, ich sollte wissen, welche Auswirkungen es hat, wenn man eine Pressemitteilung über Twitter rausballert und dementsprechend das mit Thesen hat. Und Tim Krischak zum Beispiel hat da ein wundervolles Blogthema für sich entdeckt, wo er unsere teilweise oberflächlichen Themen noch vertieft hatte, und er hatte dadurch einen gewissen Aufmerksamkeitsbonus vor, na, wann war das, Februar letzten Jahres bekommen, das waren 10 Thesen zu Social Media, hat unser Verband rausgebracht. Das heißt, da sollte man sich bewusst sein, dass wenn man etwas kommuniziert, dass das Auswirkungen hat, wenn es auch dementsprechend auf der privaten Ebene ist. Da bin ich deutlich anders aktiv als du jetzt, weil mein Gewicht messe ich nicht jeden Tag, ich messe nicht meine Laufschritte, Kalorienverbrauch ist mir ziemlich egal, gut, das sieht man vielleicht auch so ein bisschen, aber so viel über meine biometrischen Informationen, die möchte ich gar nicht mitteilen. Mir geht es da eher um Meinungen, um persönliche Einschätzungen, die ich bei mir privat, wie gesagt, twittere. Natürlich twittere ich dann auch zu IBES oder zur DS, weil es mir einfach in dem Fall Spaß bringt, diesen Quatsch anzuschauen. Aber
du musst doch kurz erklären, IBES, ich bin ein Star, holt mich heraus, war das Hashtag für das Dschungelcamp. Falls Sie es nicht mitbekommen haben sollten, ist auch nominiert für den Grimme-Preis. Allerdings hat der Grimme-Preis ist noch nicht verliehen. Das heißt, noch ist die Aufregung überhaupt nicht angebracht.
Unabhängig jetzt von dieser interessanten Nominierung, mir war es wichtig, in Social Media dort diesen Kommunikationskanal zu nutzen, einfach zur Unterhaltung. Reiner Unterhaltungszweck. Ich hatte meinen Spaß an dem Abend, habe ein Glas Wein getrunken, meine Frau saß neben mir, wir hatten uns Facebook und Twitter parallel angeschaut und wir hatten mit den Leuten interagiert. Das war in den ersten Sendungen, irgendwann sonst war es uns auch ein bisschen zu spät gewesen, wir müssen ja auch arbeiten. Aber das war dementsprechend der Fun-Faktor, mit anderen Leuten über diese Sendung zu kommunizieren. Beruflich absolut nein, weil über den BVDW-Account würden wir natürlich nicht solche Sachen rausballern. Da sind ganz klar Nachrichten aus unserer Organisation und Pressemitteilungen, die wir verbreiten, aber nicht im Sinne von aktuelle Diskussion oder Dialog. Ich muss Ihnen ganz klar gestehen, für Dialog habe ich auch keine Zeit. Wir haben keine Kunden wie die Deutsche Bahn, die jetzt am Bahnhof stehen und sagen, oh mein Gott, mein Zug kommt jetzt gerade nicht, helft mir, welchen kann ich nehmen? Dieses Problem haben wir nicht. Wir sind ja eher auf der Informationsschiene. Wir haben Studien, wir haben Marktforschungsergebnisse, wir haben natürlich Standardisierungen, die für die Wirtschaft interessant sind. Aber bei uns ist jetzt nicht so im Fokus der einzelne Nutzer, wie kann man ihm helfen? Wenn da natürlich Anfragen sind, die beantworte ich dann meistens auch über meinen eigenen Account. Bei mir steht dann auch in der Regel drin, dass ich auch beim BVDW hauptberuflich tätig bin, aber da habe ich eine etwas andere Kommunikationsschiene und kann sagen, bestes Beispiel, vor ein paar Tagen fragten einige Leute bei Twitter, ob es jetzt im Verband eine spezielle Fachgruppe zu einem wirtschaftlichen Thema gäbe. Die haben dann darüber diskutiert und ich hatte denen dann gesagt, frag doch mal bitte bei uns im Büro an, die werden gewiss weiterhelfen, anstatt dass ihr im Kleinkreise zu dritt auf Twitter Mutmaßungen anstellt, weil das war einfach nur nachher im Endeffekt Quatsch. Das kommt aber bei uns relativ selten vor. Das heißt, Kommunikation auf der professionellen Ebene, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, sollte man natürlich auch in Social Media beherrschen. Ob man es anwendet, ist immer dementsprechend eine andere Sache vom Unternehmen. Wir sind nicht bei Facebook. Wir sind bei Twitter, bei Google Plus, bei Xing. Facebook, nein.
Warum?
Ist halt so.
Okay. Nein. Muss man auch mal akzeptieren. Ist denn, kann man die ganzen sozialen Netzwerke auch als große Jobbörse dann eigentlich benutzen?
Definitiv. Wenn ich jetzt mal fast 2 Jahre zurückblicke, das Unternehmen, wo ich damals tätig war, eines der deutschen Videoportale hier aus Köln, hatte eine Entlassungswelle und ich war auch betroffen als damals der Kommunikator im Unternehmen. Natürlich habe ich Twitter auch genutzt, um zu sagen, ich suche eine neue Herausforderung, bitte retweetet. Und das ging ab wie Schmitz Katze. Zuzüglich natürlich der Tatsache, dass einige Fachmedien, Kress, Internetworld, Werben und Verkaufen, Horizont und natürlich auch PR-Report, diese speziellen Medien, die für meine Branche wichtig waren, weil ich mit den Journalisten auch verdrahtet war. Die haben es aufgegriffen, einen Artikel draus gemacht und ich war dann so ein bisschen im Rampenlicht. Für mich von Vorteil, auf einmal kamen die Headhunter. Das heißt, über diesen Trigger Social Media kam dementsprechend der Impuls. Das heißt, in der Zeit von Kündigung bis Neuanstellung, da hatte ich, ich weiß es nicht mehr, so 20, 30 Gespräche innerhalb von einem Monat, teilweise drei am Tag. Das war sehr nervenaufreibend. Ich war auch total fertig, aber ich habe einen Job gefunden.
Glückwunsch. Ist es denn?
Ja. Dazu noch, es gibt ein aktuelles Beispiel. Die Punktefrau bei Twitter hat eine ähnliche Aktion, weitaus professioneller jetzt vor drei Wochen hat sie gestartet. Also die sitzt ja auch in Köln, Punktefrau bei Twitter. Die sucht auch in der Kommunikationsbranche, zumindest nach meinem letzten Kenntnisstand, auch eine attraktive Tätigkeit.
Interessant, ja.
Genau. Ich habe jetzt hier keinen Job zu vergeben und auch keine Ankündigung. Aber ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil das auch gleichzeitig zeigt, dass Social Media allein nicht ausreicht. Also du hast deine Netzwerke vorher schon gehabt und du warst irgendwo auch schon bekannt. Das heißt also, man kann diese Medien sehr gut nutzen, wenn man gut vernetzt ist vorher. Also wenn man auch sich mit den Leuten offline vorher trifft oder die kennt und schon mit denen interagiert hat. Und ich glaube, das wird halt oft auch unterschätzt oder auch gerade jetzt irgendwie Organisationen oder auch Menschen, die jetzt irgendwie denken so, boah, super, das mache ich jetzt auch und dann kriege ich sofort einen Job und so. Und so einfach ist das meistens dann doch nicht. Es erfordert halt einfach viel Geduld und Arbeit und Zeit, die man da reinsteckt, um Kontakte zu pflegen, und letztendlich ist es halt ein Beziehungsmanagement.
Ja, das, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für, wenn man Kampagnen startet, eben auch für jemand wie Oxfam, dass dieses Management der Beziehungen, dass das auch jenseits von allen sozialen Netzen auch stattfinden muss. Und das wird vielleicht oft verkannt, weil das so ein, bei vielen Leuten dann so ein Selbstläufer wird, wie bei dir, Mike, dass du einfach das getweetet hast und plötzlich kam so viel zurück. Das ist, glaube ich, nicht die Regel.
Man muss natürlich sagen, das Wichtigste hinter allen Aktivitäten in Social Media, das ist der persönliche Kontakt, das ist ein Telefonat, das ist ein Gespräch. Ob es jetzt hier dementsprechend im Hinterzimmer von so einem Kongress stattfindet oder dass man einfach mal mit jemandem telefoniert, das ist eigentlich die Quintessenz von allen Aktivitäten in Social Media, wenn man einen Multiplikator für seine Sache oder dieses eine Thema, diese Botschaft überzeugen möchte. Denn es hilft nichts zu sagen, wir haben hier auf unserem Presseverteiler 8000 Kontakte und wer greift es denn auf? Nur, wenn man mit den Leuten über das Thema spricht oder wenn die in Anführungszeichen per Du mit einem sind, aber dann meistens übers Telefon. Das heißt, nur in Social Media jetzt den Link über eine Pressemitteilung oder ähnliches rausballern, das interessiert kein Schwein. Bestes Beispiel, wir haben einige aktuelle Pressethemen. Ich setze die in Social Media, warte ab, es passiert nichts. Spreche ich mit den Redaktionen, dann verlinken die Leute auf die Artikel bei den jeweiligen Medien, die über unser Thema berichten. Ist eigentlich ein Prozess, der ja seit Jahr und Tag eigentlich gelebt wird in der Pressekommunikation. Und Social Media besitzt in der Hinsicht einen gewaltigen Trigger, wenn es Themen sind, die die Leute in Social Media interessieren. Das heißt, wenn ich eine Studie zu Social Media Monitoring rausbringe, was in den nächsten Tagen passieren wird, ich gehe davon aus, die wird wesentlich stärker aufgegriffen als in Anführungszeichen ein Nachbericht zu einem, das war unser Neujahrsanfang jetzt vor zwei Wochen gewesen. Hat kein Schwein interessiert, bis auf einige Leute, die die Bilder dementsprechend als Fotogalerien abgelichtet hatten. Aber sonst war da jetzt nicht dieser Wow-Effekt. Aber bei einer Social-Media-Studie in Social Media, das zieht.
Klar, das ist wie Deckel auf Topf. Nee, Topf auf Eimer. Nee, also auf jeden Fall passt es. Das merkst du wahrscheinlich auch bei nrw.de, dass es da, wie soll ich sagen, allein, dass du einen Tweet losschickst, da kommt noch nicht viel zurück. Wenn du was erreichen willst, musst du da mehr dran arbeiten und mehr für tun, als nur kurz die 140 Zeichen rausschicken.
Wie gesagt, hängt auch da immer davon ab, wovon dieser Tweet handelt. Also letztens haben wir einen Tweet abgeschickt darüber, dass ich glaube, dass Verkehrsministerium einen kommunalen Wettbewerb über Radschnellwege ins Leben gerufen hat, habe ich ja auch gedacht, es ist etwas, was nicht wirklich sehr alltagsrelevant und nutzeraffin ist, aber da ist unglaublich viel zurückgekommen, weil offensichtlich dieses Thema Radschnellwege vor Ort echt akut ist und dass das offensichtlich hapert vor Ort, auch kommunal sehr stark diskutiert wird. Da kommen dann solche Sachen zurück wie, wow, warum startet ihr jetzt einen Wettbewerb, wenn in Wuppertal gerade der Radschnellweg fertig gemacht wurde, Hashtag Schlafmützen. Ne? Also das ist dann so Sachen, wo ich dachte, okay, gehe ich da jetzt drauf ein oder lasse ich den Kommentar einfach stehen? Ich glaube, wir sind sogar darauf eingegangen, weil wir gesagt haben, ja, sorry, tut uns leid, wir können ja nicht für jede Kommune einzelne Bedingungen schaffen, aber auf zu neuen Wegen macht einen neuen Radschnellweg auf, ne? Also macht ein neues Konzept. Also was ich damit sagen will, ist, auch da hängt es einfach immer wieder davon ab, worum es geht. Wir müssen natürlich auch immer schauen, was haben wir überhaupt für Content an zu bieten. Da sind wir wieder bei dem Thema Pressemitteilungen twittern. Kommt nie besonders gut an. Also stellen wir uns jetzt die Frage, wie kann man eigentlich hingehen und mit dem Informationsmaterial oder mit den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, Informationen aufzubereiten, redaktioneller auch zu werden. Also ich glaube, da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, dass das wirklich redaktionelles Arbeiten in Behörden bislang einfach nicht wirklich gemacht wurde oder gemacht wird. Da wird in der Tat sehr stark pressefokussiert gearbeitet. Da ist die Pressemitteilung eigentlich das Instrument, was am häufigsten rausgeht. Aber ich finde, dann sollte man sich schon mal die Mühe machen, und das versuchen wir jetzt, also zumindest im Laufe des Jahres, das auch konzeptmäßig mal aufzubauen, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich diese Inhalte mal in einem Interview zum Beispiel aufbereiten mit jemandem, der da betroffen ist, oder mit einer Art Reportage oder auch mal wirklich ein kurzes Video. All solche Dinge, die vielleicht dann auch einfach leichter zu konsumieren sind. Und da erhoffe ich mir dann in der Tat auch, dass dann mehr Interaktion und mehr Feedback dazu kommt. Darf ich hier auch Fragen stellen eigentlich?
Mir?
Nee, Mike.
Natürlich.
Social Media Monitoring, da gibt es eine Studie, habe ich jetzt gerade gehört.
Ich kenne die Ergebnisse, die anderen noch nicht.
Was ich mich frage, also das passiert bei uns ja auch ganz häufig, dass Anbieter kommen und uns tolle Software vorstellen, mit dem man Social Media Monitoring betreiben kann, und es ist alles total toll. Man sieht ja dadurch, welche Themen gerade so dann auf der Agenda stehen, was die Menschen so bewegt, worüber sie diskutieren, und da sage ich natürlich sofort als Kommunikationsmensch, toll, interessant, spannend, weil dann kann man ja gucken, wie die einzelnen Sachen so ankommen, und vor allen Dingen, was immer ganz häufig benutzt wird, so als Verkaufsargument, Frühwarnsystem und solche Geschichten. Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Also wenn ich sage, ich mache zum Beispiel sowas wie klassische Medieninhaltsanalyse, um festzustellen, wie werden Themen eigentlich berichtet, dann bin ich immer noch auf einem Niveau, wo ich mich mit veröffentlichter Meinung, mit veröffentlichten Inhalten, die sowieso zugänglich sind, und die auch kumulativ zugänglich sind, bewege. Das ist sicherlich eine Form von professioneller Kommunikation. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schwierig, individuelle Daten zu erheben, die ich ja wirklich auf jeden Einzelnen zurückführen kann, um dann zu schauen, was bewegt die Menschen eigentlich gerade so. Einfach nur, um festzustellen, welche Themen spielen gerade eine Rolle. Und dafür dann Steuergelder auszugeben, bin ich sehr skeptisch. Wie ist da deine Einschätzung?
Da ich ja Steuerzahler bin, brav und stetig, finde ich das natürlich auch schwierig, aber es gehört dazu. Seit Jahren gibt es in der PR ja das klassische Medienmonitoring, das heißt, Clippings in Anführungszeichen werden geliefert, ob jetzt als PDF oder per Post. Das sind die Ausschnitte aus den Zeitungen. Hinzu kommt jetzt natürlich die Tatsache, dass nicht nur diese, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tageszeitungen es in Deutschland gibt, 365 in Anführungszeichen, irgendwelche solche Hausnummern, bitte in der Wikipedia nachlesen, da steht's gut drin. Dementsprechend haben wir jetzt Hunderttausende oder Millionen deutsche Mitbürger, die zu bestimmten Themen eine eigene Meinung haben. Und wenn man sich dafür interessiert, ist es natürlich immer die Frage, wie viel Geld möchte man ausgeben? Es geht von teilweise kostenlos, das ist aber auch eine Sisyphus-Arbeit, das muss ich gestehen, bis in Richtung 8.000 Euro im Jahr zahlen, dass man da einen lustigen Report mit Charts oder Tortentabletts bekommt, da wo drin steht 60% toll, 40% Mist, in Anführungszeichen, in der Tonalität. Man muss aber auch sagen, alle Anbieter haben eins gemeinsam, sie können nur das auswerten, was wirklich auch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, wenn geschlossene Daten da sind, werden sie auch nicht rankommen. Es ist halt immer die Frage, wie viel Geld möchte man ausgeben und wen möchte man überzeugen. Wenn so ein Chartdiagramm ausreicht, um den Geschäftsführer oder den Entscheider zu überzeugen, Social Media Monitoring für 8.000 oder 10.000 Euro im Jahr macht Sinn,
ich glaube,
dann ist es gut. Aber
führt vielleicht ein bisschen zu weit
vielleicht
weg
ein bisschen abstrakt
von dem
dieses
Thema. Ja. Vor allem, weil auch die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist und es gibt bestimmt noch Fragen aus dem Publikum zu den Möglichkeiten, die Social Media bietet. Also sei es jetzt das Quantified Self, wo man wirklich sich selbst ausleuchtet und aufschreibt, was es an Daten auch immer gibt, die man vorher gar nicht aufschreiben konnte, weil man gar nicht die Möglichkeit dazu hatte, in der Art und Weise das zu machen, bis hin zu welche Kampagnen wollen die Menschen vielleicht haben oder was interessiert sie, was können Politiker vielleicht noch anders machen oder in welche Richtung ist es möglich, die Leute noch mehr mit ins Boot zu holen. Vielleicht auch ganz interessant, bei der Quantified Self kann man schon von Bewegung sprechen. Wie ist es eigentlich mit Leuten, die im Rollstuhl sitzen? Die sind im Grunde ja komplett ausgeschlossen davon, oder? Also wenn es jetzt darum geht, wie viel habe ich mich bewegt und führt das zu einer Auslese?
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich würde ich da wahrscheinlich mit dem Schrittzähler wenig anfangen können, aber grundsätzlich erstmal kann man von einer Bewegung reden. Das ist halt so, das machen Leute schon seit Ewigkeiten, aber so seit 2007, 2008 gab es halt diese Begriffsschöpfung Quantified Self und es gibt eine Menge Leute, die sich halt zusammengeschlossen haben und zusammen sich austauschen. Dann gibt es beliebig viele Daten, die man erfassen kann. Ich habe ja einige genannt, das heißt, die Schrittzähler fallen dann gegebenenfalls natürlich für Rollstuhlfahrer raus, aber das ist ja nun auch kein, da kann man halt dann entsprechend andere Daten erfassen. Genauso ist es natürlich auch interessant, wenn man versucht, irgendwelche offene Schnittstellen zu schaffen, wie Markus vorher gesagt hat, was immer eine gute Idee ist und darauf dann aufzubauen und dann halt entsprechend andere Daten zu erfassen, die entsprechend beim Rollstuhlfahren anfallen und mich dann da untereinander zu vergleichen. Mhm. Das finde ich schon ganz sinnvoll.
Aber Vergleich ist schon wichtig auch dabei, ne?
Nicht verstanden.
Der Vergleich ist aber schon wichtig mit anderen.
Das ist für jeden unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen sich einfach nur mit sich selbst vergleichen. Das sind zum Beispiel die auch ihre normale Strecke joggen und dann darauf mit ihrem Gerät nochmal joggen und vergleichen, ob sie schneller geworden sind oder nicht. Aber insgesamt ist es bei der Mehrzahl der Leute und auch bei mir, glaube ich, sicherlich so, dass man sich schon ein bisschen mit anderen vergleichen will. Ja.
Da fällt mir ein super Studentenjob für Sportstudenten zum Beispiel ein, die auf meinen Account joggen. Und dann, weil, ob ich tatsächlich gejoggt bin oder nicht, das ist ja nicht so richtig nachprüfbar.
Oh. Ist dann natürlich super peinlich, wenn du gerade hier auf dem Panel sitzt und dann getwittert wird, ich lief gerade 3 Kilometer. Das ist so ungefähr Hose runtergelassen beim Seelenstriptease. Das käme dir nicht so gut.
Deshalb die Frage am Anfang, wer möchte nicht auf den Fotos auftauchen? Genau für diesen Punkt ist das. Ja, es gibt Meldungen aus dem Internet.
Jawohl, das Internet sagt zu Quantified Self eigentlich wenig Kritisches, sondern da herrscht eher eine Art Faszination. Und es wurde die Frage gestellt, wo man denn Gleichgesinnte treffen kann, Tim. Zum Beispiel in Köln.
Also tatsächlich ist es relativ neu in Deutschland. Das heißt also, wenn man mal nach Quantified Self sucht, dann findet man natürlich auf jeden Fall was. Es gibt in größeren Städten Meetups. In Köln arbeiten wir seit einiger Zeit dran, mal unser erstes auf die Reihe zu bekommen. Aber das wird bald passieren. Aber in der Regel ist es am sinnvollsten, wenn man nach Quantified Self googelt und dem Stadtnamen. Normalerweise finden sich dann Leute, beziehungsweise nach Quantified Self und Meetup. Und dann findet man meistens schon was. Also in jeder nächstgrößeren Stadt müsste man eigentlich was finden.
Gehört eigentlich sowas wie Nike Plus und ich glaube Reebok und sowas, die haben auch solche Sachen, die man in die Schuhe reintun kann zum Joggen und dann kann man die Strecken hochladen. Gehört auch dazu?
Das fällt alles da rein, genau. Mhm. Es gibt da auch, also jede Menge Anbieter machen da auch jetzt einfach super viel, sei es irgendwelche Armbänder, die irgendwelche Daten erfassen, bis Schuhe und was weiß ich was, ja.
Interessant. So, da war eine Frage. Richtig kurz hin.
Gleich daran im Anschluss, weil ihr jetzt gerade nochmal so diesen Wettbewerbsaspekt bei vielen Quantified Selfern betont habt. Wie groß ist der Frauenanteil bei diesem Hobby?
Das ist eine interessante Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Vom wahrgenommenen Anteil würde ich sagen 10% maximal, aber das ist nur das, was in meinem Umkreis sich bewegt, was ich mitbekomme. Also das, was ich mitbekomme, ist eher so nicht vorhanden. Ich weiß nicht, ob das so ein Technik-Geek-Männer-Geschichte ist oder warum das Frauen weniger anspricht, kann
vielleicht
ich nicht beantworten.
Vielleicht wird das Geschlecht auch nicht quantifiziert. Na, okay, das klingt nicht überzeugend. Da hinten ist noch ein. Ach nee, ach so, das war einfach nur Strecken. Auch gut, vorsichtig sein. Wer sich jetzt streckt, wird drangenommen. Keine Fragen mehr? Oh, gut. Dann, ich glaube, es ist der Wunsch, in die Pause zu gehen. Dann vielen Dank. Konnten so einen kurzen Überblick und Eindruck bekommen, für was Social Media benutzt werden kann, angefangen von Kampagnen bis hin zum Land NRW, das vielleicht auch politisch versucht, die Leute so ein bisschen zu motivieren, bis hin zum ganz persönlichen Quantifizieren des Selbst, um Sachen über einen zu lernen, die man vorher noch gar nicht wusste. Sehr interessant. Danke dafür, dass ihr mitdiskutiert habt. Bevor es jetzt rausgeht in die Pause, möchte ich gern noch kurz sagen, welche Workshops es wo gibt. Ich habe nämlich, ach guck mal, wie praktisch, denn ich habe mir genau diesen Zettel mit den Workshops in der Mitte durchgeschnitten. Ich hätte das jetzt mühsam zusammenpuzzeln müssen, aber dann spare ich mir das und ja, kurz mal abfotografieren vielleicht. Sehr gut, ich sehe schon ein paar machen das. Oder für die, die ein fotografisches Gedächtnis haben, die können das auch so machen. Falls es Fragen gibt, draußen im Foyer gibt es viele Menschen, die auch nochmal helfen können beim Auffinden der Räume oder auch bei den Inhalten der einzelnen Workshops. Ich sag vielen Dank, schönen Nachmittag noch und guten Appetit.